Tja, liebe Gäste und Freunde, hallo ihr Konfi-Camper, hallo liebe Leute vom Schnupperwochenende für Freizeitmitarbeiter, liebe Geschwister, euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus von Nazareth, dem Christus dieser Welt. Amen. Viele freuen sich jetzt schon auf eine Predigt über die Hochzeit zu Kana, aber das Wort Geheimnis kam in dem Text nicht vor, deswegen ist es leider nicht der Predigttext. Um ehrlich zu sein, eigentlich geht es mir so, wie Lisa es von Paulus vorgelesen hat. Ich fühle mich schwach. Ich bin ängstlich und sehr unsicher, wenn ich zu euch spreche. Wie soll ich mit diesem herausfordernden Satz im Predigttext umgehen und eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten? Wie soll ich das machen, so kurz nach Weihnachten? Ich habe noch die nachgebildete Geburtsgrotte mit der Darstellung des Jesuskindes unter dem Altar in der Klosterkirche vor meinem inneren Auge. Unsere kleinen Krippenfiguren zu Hause stehen immer noch auf dem Fensterbrett. Die drei Waisen sind eigentlich doch erst in den letzten Tagen in diese Szene hineingestellt worden. Kann ich jetzt schon über den gekreuzigten Christus sprechen? Und dann fiel mir ein Bild ein, mein altmodisches Schallplattenalbum von Bachs Weihnachtsoratorium hat als Plattencover ein Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Da ist genau diese Szene dargestellt, die drei Waisen sind gerade erst im Stall angekommen, der erste kniet schon vor dem Kind in Marias Armen und hinter der Maria an einem Stützpfeiler im Stall hängt, unglaublich, ein Kruzifix. Ich habe mich jahrelang über diesen scheinbaren Anachronismus im Gemälde geärgert. Wenn die heilige Familie etwas ganz sicher nicht im Stall hatte, dann war das ein Kruzifix. Inzwischen weiß ich, dass der Künstler mit dieser Zusammenschau den Weg zu unserer Rettung abbilden will. Den Weg von der Geburt des Erlösers bis zum Tod Jesu am Kreuz. Beides gehört zusammen. Gott wurde Mensch, einer wie wir. Aber das war nur die Voraussetzung für den entscheidenden Schritt. Jesus stirbt später am Kreuz wie ein Opferlamm für unsere Sünden und für die der ganzen Welt. Nur weil das geschehen ist und wir das als Basis unseres Glaubens ansehen, deswegen sind wir alle heute hier zusammen. Und wir staunen vielleicht, dass wir schon Mitte Januar im Predigttext an die Passion unseres Herrn erinnert werden. Inzwischen mag ich dieses Gemälde sehr und freue mich an der Weisheit, diesen wichtigen Sinnzusammenhang zwischen Geburt und Sterben Jesu auf diese sonderbare Weise darzustellen. Weisheit der Darstellung. Da sind wir schon beim wichtigen Schlüsselwort unseres Textes. Es geht um Weisheit. 6-mal kommt dieses Wort in den 10 Versen vor. Der Apostel Paulus unterscheidet in seinen Worten zweierlei Weisheit, die menschliche und die göttliche. Beide Weisheiten stellt Paulus einander in einem scharfen Kontrast gegenüber. Sich selbst und den gekreuzigten Christus platziert er auf der Seite der göttlichen Weisheit. Auf der Seite der menschlichen Weisheit kommen die Herrscher der Welt zu stehen, die Christus gekreuzigt haben. Zur menschlichen Weisheit zählt Paulus dabei auch die rhetorische Kunst. Aber merkwürdig, von dieser rhetorischen Kunst distanziert er sich ausdrücklich, wenn er schreibt, bei den Korinthern nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit geredet zu haben. Mich wundert das sehr, denn was Paulus in seinem Brief schreibt, ist rhetorisch doch höchst kunstvoll gearbeitet. Ein Beispiel sind wichtige Zeilen aus einem Abschnitt davor. Da schreibt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch die eigene Weisheit nicht erkannte, da hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die selig zu machen, die daran glauben. Kompliziert formuliert und trotzdem eigentlich eine rhetorische Perle, dass er hier sehr gezielt starke Kontrastbegriffe benutzt und die Leser darin überrascht, indem er zunächst nicht die Weisheit, sondern die Torheit für sich selbst in Anspruch nimmt. Durch die Torheit der Predigt werden wir selig. Das ist schon ziemlich raffiniert formuliert. Paulus weiß, seine Argumente ganz genau zu platzieren. Rhetorisch ist Paulus eine Wucht, seine Distanzierung von der rhetorischen Kunst eigentlich Tiefstapelei, Understatement würde man heute sagen. Der Meister stellt sich als blutiger Anfänger dar, aber ich staune, mit welchen Wortspielen er hier schwierige Dinge ausdrückt. Schauen wir uns diesen scharfen Kontrast zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit noch ein bisschen gründlicher an. Es scheint so, als hätte die eine Weisheit mit der anderen gar nichts zu tun. Aber auch das ist eine rhetorische Zuspitzung. In Wirklichkeit stehen sich göttliche und menschliche Weisheit ja nicht gegenüber, vielmehr sind sie im Idealfall deckungsgleich. Wenn menschliche Weisheit wahre Weisheit ist, dann hat sie auch Anteil an der göttlichen Weisheit. Paulus will sich mit seinen Worten von jeder nur scheinbaren Weisheit distanzieren, von Weisheit also, die in Wirklichkeit Täuschung und Lüge ist. Diese rhetorischen Überspitzungen von Paulus bringen aber eine Gefahr mit sich. Wenn man sie ganz streng wörtlich nimmt, kann man daraus einen völlig falschen Gegensatz zwischen Menschen und Gott, zwischen Welt und Kirche konstruieren. Die Kirche müsste dann an allen Punkten in einem strengen Kontrast zur Welt stehen. Die Abweichung vom Wesen der Welt wäre das oberste Gebot. Und je stärker sich dann das Unverständnis der Welt für eine als absurd geltende Position äußert, umso mehr würde die Kirche das dann als Ausweis der Wahrheit und Göttlichkeit der inneren Haltung einer Position in dieser oder jenen Frage ansehen. Das kann schlimmstenfalls zur Fanatisierung führen oder sogar zu einer Abschottung, zu einer Ghettoisierung in einer religiösen Sonderwelt. Sogar Papst Benedikt XVI. Hatte seine Kirche immer wieder zur Distanzierung von der modernen Welt aufgefordert. Und deshalb bin ich sehr froh und dankbar dafür, dass Papst Franziskus in seinen beiden Lehrschreiben und anderen Veröffentlichungen deutliche Zeichen gegen solch einen Kontrast zur Welt setzt. In seiner Enzyklika Lumen Fidei über das Widerspiegeln des Glaubens im menschlichen Handeln und bei Laudato Si über die Verpflichtung des Menschen zum Schutz der Umwelt setzt er deutliche Kontrapunkte zu seinem Vorgänger. Die meisten hier wissen, dass ich nicht katholisch bin, aber ich freue mich, dass die katholische Kirche wieder auf den Weg zurück zur Weite und Offenheit des Zweiten Vatikanischen Konzils findet. Ich glaube, wir brauchen eine starke katholische Kirche, das ist auch für uns Protestanten gut und wahrscheinlich für die ganze Christenheit. Die von manchen Christen heute vollzogene Selbstabschließung von der Welt ist umso absurder, weil die Welt ja inzwischen fast 2000 Jahre einem starken christlichen Einfluss ausgesetzt ist und sich seit Jesu Zeiten massiv gewandelt hat. Es gibt bei uns sogar einflussreiche politische Parteien, die mit dem wichtigen christlichen Buchstaben ganz vorn, die wissen, wie Leitkultur geht. Die Ideen des Christentums haben an ganz vielen Stellen gezündet. Das Maß an alltäglicher, zwischenmenschlicher Gewalt in der Welt dürfte seitdem dramatisch zurückgegangen sein. Die Rücksicht auf Schwache und Außenseiter dürfte heute so hoch sein wie zu keinem Zeitpunkt der Menschheitsgeschichte zuvor. Selbst wenn zu den Zeiten des Apostels Paulus ein solch starker Kontrast zwischen Kirche und Welt bestanden hat, so wäre er doch nach 2000 Jahren christlicher Überzeugungstätigkeit niemals mehr so scharf wie am Anfang. Wir müssen als christliche Kirche und auch nicht als Kommunität dauernd den Kontrast zur nichtchristlichen Umwelt hervorheben und betonen. Unsere Umwelt ist doch in vielem durch das Christentum geprägt worden. Darüber können wir uns freuen und dafür sollten wir sogar dankbar sein. In unserer Kultur gibt es keinen Anlass zu ängstlicher oder hysterischer Selbstabgrenzung des Christentums. Wir haben zahllose Möglichkeiten, unsere Welt mitzugestalten und der Stadt Bestes zu suchen. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und nicht ihr Gegenspieler. Aber kommen wir zurück zu den zweierlei Weisheiten, die Paulus unterscheidet. Wir wissen jetzt, es ist ein rhetorisches Stilmittel, wenn Paulus diese harte Gegenüberstellung macht. Wir wissen auch, dass die menschliche Weisheit für sich genommen gar nicht wirkliche Weisheit ist, sondern oft als Verblendung und Täuschung imponiert. Wir wissen, dass wir den Kontrast, den Paulus hier so scharf zeichnet, in unserer Umwelt nicht mehr wiederfinden werden, weil wir in einer demokratischen, zivilisierten Gesellschaft leben und nicht unter einer Militärdiktatur, wie es zur Zeit von Paulus römische Staatsform war. Und doch wollen wir uns nochmal vor Augen führen, was diese zwei Weisheiten bedeuten. Mir ist das neulich bei der Taufe meines Enkels Justus deutlich geworden. Da ging es in der Predigt um die drei Weisen aus dem Morgenland. Die drei Weisen und der König Herodes. Sie verdeutlichen exemplarisch den Unterschied zwischen einer falschen menschlichen Weisheit und der Weisheit Gottes. Wir erinnern uns, drei fremde und offensichtlich nicht jüdische Männer kommen nach Jerusalem. Sie sind Sternenkundige, Astronomen. In der Taufpredigt wurden sie sogar als Phantasten bezeichnet, die den Himmel betrachten und dort nach Hinweisen auf ungewöhnliches irdisches Geschehen suchen. Die astronomischen Kenntnisse des Morgenlandes waren schon damals beeindruckend und die drei Männer scheinen nicht unvermögend gewesen zu sein. Sie bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe mit, edle Exportartikel, die im Mittelmeerraum sehr begehrt waren. Ihre Suche nach Weisheit und Erkenntnis hat die drei Fremden die lange Reise vom Morgenland nach Jerusalem machen lassen. Die Fremden umweht so ein Hauch von Exotik und Esoterik. In Jerusalem vermuten sie am Ziel ihrer Reise angekommen zu sein. Doch ihre menschliche Weisheit hat die östlichen Magier zwar in die richtige Richtung geführt, aber einen Volltreffer konnten sie mit ihrer Sternenweisheit doch nicht landen. Die Stellung des Sterns ließ einen gewissen Interpretationsspielraum offen und so kamen sie zwar nach Jerusalem an den Hof des Königs Herodes, doch damit an den falschen Zielpunkt. Ihre Menschenweisheit erweist sich als eindrucksvoll, im Letzten aber als korrekturbedürftig. Der Menschenweisheit überlegen ist in der Erzählung des Evangelisten Matthäus die göttliche Weisheit, die in der Schrift zu finden ist. Auch der König Herodes weiß um diese göttliche Weisheit. Und einmal auf die Frage gestoßen, folgt er der richtigen Spur und lässt forschen, wo denn der neue König geboren werden soll. Das Studium der Schrift führt tatsächlich zur Erkenntnis der Wahrheit. In Bethlehem soll der neue König geboren werden, den die Fremden suchen. Die Kombination von Menschen und göttlicher Weisheit führt die drei Fremden schließlich zum Ziel. In Bethlehem finden sie das Kind, dem sie ihre kostbaren Geschenke überreichen. Jetzt sind die Weisen aus dem Morgenland wirklich weise. Ihre Menschenweisheit wurde durch die göttliche Weisheit aus der Schrift veredelt und in der Gegenwart des göttlichen Kindes geschieht noch mehr. Weil sie das Gotteskind gesucht, gefunden und angebetet haben, gibt ihnen Gott nun ganz unmittelbar die Weisung für ihren weiteren Weg. Sie sollen nicht wieder zu Herodes zurück, sondern direkt nach Hause ziehen Die Weisen brauchen jetzt weder Stern noch Schrift, um die Wahrheit zu erkennen. Sie werden unmittelbar von Gott gelehrt. Das ist die höchste Form der Weisheit. Und deshalb heißen die drei Sterndeuter eben die Weisen aus dem Morgenland, weil sich ihnen die göttliche Weisheit am Ende ganz unmittelbar erschließt. Der König Herodes aber ist die absolute Gegenfigur zu diesen drei Weisen. Herodes ist das, was Paulus die Herrscher dieser Welt nennt. Herodes ist zwar schlau, er entdeckt sofort, wo die Spur, die die drei Magier eingeschlagen haben, weitergehen könnte. Herodes wird der richtige Weg bekannt gemacht, aber sein Herz bleibt verschlossen. Auch die Schriftgelehrten, die faktenbasiert alles ganz genau wissen und beschreiben könnten, sie gehen nicht mit. Merke, selbst wenn du theoretisch alles über Gott weißt, ist das noch lange keine Weisheit, wenn du keine Konsequenzen daraus ziehst, wenn du nicht mitgehst, sondern als Sitzenbleiber endest. Statt wie die drei Magier zum Kind zu gehen und es anzubeten, trachtet Herodes dem Kind nach dem Leben. Die Bosheit endet im Kindermord von Bethlehem. Herodes ist der Inbegriff der menschlichen Weisheit, die Gott zwar erkennen könnte, aber es nicht will und konsequent dem Bösen folgt und am Ende Christus ans Kreuz nagelt. An Herodes und den drei Weisen aus dem Morgenland wird erfahrbar, was Paulus meint, wenn er schreibt: Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Zweierlei Weisheit hat uns der Apostel Paulus heute vor Augen gestellt. Die eine Weisheit führt mit Herodes zu Grausamkeit und Mord. Die andere Weisheit führt mit den drei Fremden aus dem Morgenland zum Heiland der Welt und seiner Liebe. Paulus schreibt am Ende unseres Textes: Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Gott schenke uns immer wieder, dass wir der richtigen Weisheit folgen. Gott schenke uns, dass seine Weisheit zum gekreuzigten Christus und damit zum Leben und zum Frieden führt. Amen.